Ostern. Perfekt geweckt. Mit Tobi Brauhart.
Präsentiert von Ihrem Volkswagen-Partner der Brandenburgischen Automobil. Auf zur Oktoberfest-Gaudi am 30. September von 10 bis 16 Uhr bei Volkswagen in der Gerlachstraße 47 in Potsdam.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Zum nächsten Mal. Einer der Höhepunkte im Radio Potsdam Kandidatencheck 2017. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei uns im Programm. Meine Kollegin Anja Stein hat sie gestern getroffen in Berlin und das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Was sie zu sagen hat. Auch für sie gilt eigentlich 30 Sekunden Zeit für alle Antworten und wir sind mal gespannt, wie sie sich geschlagen hat, die Frau Bundeskanzlerin.
Hörer fragen Kandidaten heute mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, gleichzeitig auch die Spitzenkandidatin für die Union. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir beginnen mit dem Thema, das unseren Hörern am meisten am Herzen liegt, wo wir die meisten Zuschriften bekommen haben. Das ist der Themenkomplex Sicheres Deutschland. Und sehr viele Hörer fragen uns da nach dem Kampf gegen Kriminalität, insbesondere organisierte Kriminalität, also beispielsweise Einbrecherbanden aus Osteuropa. Was ist da künftig Ihr Konzept, um die Bürger besser zu schützen?
Ja, wir haben hier gerade, weil es so ein Riesenthema ist, in der Großen Koalition noch eine Regelung gefunden. Die Union, CDU und CSU haben da sehr drauf gedrängt, dass wir Wohnungseinbrüche schärfer bestrafen. Das heißt, wir haben jetzt das Strafmaß auf mindestens ein Jahr Gefängnis gelegt, weil wir sonst die Situation hatten, dass sehr viele Verfahren eingestellt wurden und das ist gegenüber den Betroffenen wirklich nicht fair. Und wir haben zur besseren Strafverfolgung, Sie haben es gesagt, weil gerade Banden oft im Spiel sind, auch durchgesetzt, dass man auf die sogenannten Verkehrsdaten zugreifen kann, das heißt auf die Telekommunikationsdaten. Denn sonst ergreift man oft nur die Ausführenden, kennt aber die Strukturen dieser kriminellen Organisationen nicht. Und ich glaube, in der Kombination von höherem Strafmaß und stärkerer Verkehrsdatenüberwachung werden wir jetzt bessere Chancen haben, diese Wohnungseinbrüche zu verfolgen. Und wir müssen dann nach einem Jahr, wenn wir Erfahrungen gesammelt haben, mal gucken, hat das geholfen und dann gegebenenfalls weitere Schritte unternehmen. Denn das sind wirklich alles andere als irgendwelche kleinen Delikte. Das ist grausam und grauenvoll für die Betroffenen, wenn da Fremde in der Wohnung zum Beispiel waren.
Was passiert, fragen viele Hörer, wenn die Sperre für den Familiennachzug gelockert wird? Für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz ist das im März 2018 der Fall. Kommt da nicht, so die Befürchtung der Hörer, die nächste Flüchtlingswelle auf uns zu? Und wie stehen Sie persönlich dazu, die Sperre gegebenenfalls zu verlängern?
Also ich habe gesagt, weil es eben bis zum Frühjahr 2018 für die subsidiär Geschützten gilt, dass wir da Anfang des Jahres drüber entscheiden. Wir haben ja in sehr vielen Fällen auch den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention. Da kann der Familiennachzug für die Kernfamilie erfolgen. Das umfasst nicht Geschwister zum Beispiel, sondern nur den Ehepartner und die Kinder. Und auch das können wir nur ganz allmählich machen, weil auch die Antragszeiten auf den deutschen Konsulaten und Botschaften sehr, sehr lange dauern. Und wir müssen natürlich auch hier gucken, dass wir die Kommunen nicht überfordern, dass wir Wohnraum haben. Das heißt also, man muss nicht die Angst haben, dass jetzt sofort ganz viele kommen, sondern viele warten schon sehr, sehr lange und wir erklären das auch immer wieder den Geflüchteten, dass wir das natürlich auch vernünftig integrieren müssen.
Die Hörer haben auch Angst vor Terror, beispielsweise das LKW-Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Was können wir tun in Deutschland, um das Risiko für radikal-islamistische Anschläge in Zukunft zu minimieren?
Ja, also diese Sorge kann ich verstehen. Das ist eine weltweite Bedrohung. Wir haben es jetzt wieder in London gesehen, wir haben es in Barcelona gesehen. Paris war betroffen, Belgien, aber eben auch Berlin. Und was können wir tun? Erstens, konsequente internationale Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch mit Ländern, mit denen wir sonst große Differenzen haben, mit der Türkei zum Beispiel, brauchen wir diese Zusammenarbeit innerhalb Europas, müssen wir Informationen austauschen. Zweitens, klare Analyse der Gefährder. Die Zusammenarbeit zwischen Bund, also der Bundesregierung und den Landesregierungen wird hier permanent verbessert, sodass wir einen Überblick über alle Gefährder bekommen. Und drittens, und das ist ganz wichtig, wir haben Gefährder mit deutscher Staatsbürgerschaft, die müssen zum Teil rund um die Uhr überwacht werden. Das ist auch notwendig, um Menschen zu schützen. Und dann haben wir Gefährder, die haben auch eine ausländische Staatsangehörigkeit und hier haben wir jetzt die rechtliche Möglichkeit, dass diejenigen über Monate in Abschiebehaft sitzen können, wenn die Papiere noch nicht da sind. Also so etwas wie Amri wird sich nicht wiederholen, wo dann praktisch derjenige noch rumlaufen konnte, obwohl er schon unter allgemeiner Beobachtung war, ja auch leider wieder verschwunden war vom Radar. Aber solche Menschen können dann, wenn die Papiere, die Ausreisepapiere nicht da sind, in Abschiebehaft, und die kann sehr lange dauern. Das sind Maßnahmen, die wir aus den aktuellen Fällen herausgenommen haben. Dann natürlich alle Gefährder können abgeschoben werden. Das ist durch das Bundesverfassungsgericht jetzt auch bestätigt worden. Das heißt, wir können hier sehr viel härter vorgehen, als wir das in der Vergangenheit konnten. Und die CDU und die CSU haben hier viel Wert drauf gelegt, dass wir das auch durchsetzen.
Auch das nächste Thema brennt unseren Hörern unter den Nägeln. Es geht um ein gerechtes Deutschland. Die Wirtschaft brummt, aber laut Bundeswirtschaftsministerium partizipieren davon nur die Besserverdiener in den letzten 10 Jahren. Die unteren 40% mussten reale Lohnverluste verkraften. Und das ist ungerecht, finden viele unserer Hörer. Was wollen Sie künftig steuerpolitisch dagegen tun?
Ja, hier geht es natürlich vor allen Dingen darum, dass wir auch vernünftige Löhne für möglichst viele Menschen erreichen. Da war die Einführung des Mindestlohns ein wichtiger Schritt für Millionen von Menschen. Zweitens geht es natürlich immer auch um ein Verhältnis, denn die besser verdienenden sozusagen zeigen auch dann den Wert an, der sich dann ergibt für das steigende Armutsrisiko. Aber gute Arbeit heißt Bildung, möglichst viele und gute Ausbildung in Deutschland, möglichst viele Familien, in denen eben auch keine Langzeitarbeitslosen sind, sondern in denen beide Eltern, wenn sie arbeiten wollen, auch arbeiten können. Da ist natürlich die Tatsache, dass wir heute 5,3 Millionen mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse hatten, als das der Fall war, als ich Bundeskanzlerin wurde, schon ein Fortschritt. Und dann ist eben die große Frage auch immer wieder qualifizierte Arbeit. Und da kann ich nur jedem sagen, Ausbildung machen, möglichst auch abschließen, denn damit wird das Armutsrisiko doch deutlich geringer. Steuerlich können wir hier gar nicht so viel machen, weil die Geringverdiener, wenn sie Kinder haben und in Familien leben, meistens keine Steuern zahlen. Aber wir werden die Familien unterstützen, dahingehend, dass wir, wenn Familien keine Steuern zahlen, wir das Kindergeld um 25 Euro pro Kind erhöhen werden. Und ansonsten werden wir die Steuerfreibeträge für die Kinder denen der Erwachsenen angleichen. Das heißt, Kinder werden dann im Steuerrecht genauso behandelt wie Erwachsene. Und das ist für alle Familien dann durchaus ein Fortschritt.
Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Bildung. Darum dreht sich auch die nächste Frage. Bildung in Deutschland nämlich bekommt nach der OECD vor allem derjenige, der Geld hat, immer noch leider. Und so empfinden das auch viele unserer Hörer. An welcher Stelle würden Sie künftig Geld sparen oder umverteilen, um Bildung gerechter finanzieren zu können?
Nun ist ja in Deutschland jedenfalls von der Schulbildung ab, die Bildung gebührenfrei. Das ist schon ein großer Fortschritt. Außerdem ist es so, dass Geringverdiener ja geringere oder gar keine Gebühren in den Kitas und den Kindergärten bezahlen. Und wir haben jetzt einen Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz und Kita-Platz. Das hilft gerade den Kindern, die vielleicht von zu Hause nicht so viel Unterstützung mitbekommen. Und unser nächstes Ziel ist jetzt auch, einen Rechtsanspruch zu schaffen für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule. Und auch hier ist es einerseits ein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auf der anderen Seite aber auch ein Beitrag für Kinder aus bildungsärmeren Elternhäusern, weil man ihnen dann auch bei den Hausaufgaben zum Beispiel helfen kann. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, was die Chancengerechtigkeit anbelangt.
Ein Bundestagsabgeordneter hat es gut, finden viele unserer Hörer. Er bekommt Diäten, er kann die mit anderen Abgeordneten im Prinzip selbst erhöhen. Er bekommt eine Rente, für die er nichts einzahlen muss. Er darf Nebenjobs haben. Ist das gerecht und soll das so bleiben, fragen die Hörer.
Ja, die durchschnittliche Dauer von Bundestagsabgeordneten im Deutschen Bundestag ist gar nicht so lang. Das liegt unter 2 Legislaturperioden. Das heißt, die allermeisten können das nur einen Teil ihres Lebens machen. Und manche haben auch ziemlich große Schwierigkeiten, hinterher wieder in den Beruf hineinzukommen. Wenn Sie zum Beispiel Naturwissenschaftler sind, dann ist nach 8 Jahren, sieht die Welt schon ganz schön anders aus. Es ist gar nicht einfach, zurückzugehen. Deshalb haben wir jetzt schon die sozusagen manchmal die Gefahr, dass da, wo man gut zurückkehren kann, nämlich in den öffentlichen Dienst oder wenn man Notar ist oder Rechtsanwalt ist, dass man dann eher in den Bundestag geht, als wenn ich in einem Beruf bin, wo ich vielleicht nie wieder zurückgehen kann. Richtig ist, dass die Bundestagsabgeordneten Diäten bekommen. Die erhöhen sie sich nicht selbst, sondern da gab es Kommissionen, die gesagt haben, das soll in etwa in der Besoldungsgruppe eines Richters liegen in einem höheren deutschen Gericht. Daran haben wir das jetzt angeglichen und ansonsten ist die Altersversorgung im Deutschen Bundestag analog der Beamten, also auch des öffentlichen Dienstes. Da kann ich durchaus verstehen, weil das bedeutet, dass es im Grunde eine Situation ist, wie Menschen haben, die in einem Betrieb arbeiten, der auch eine sehr gute betriebliche Rente noch hinzugibt, dass manche da sagen, da habe ich eine schwierigere Altersversorgung, das ist richtig. Aber insgesamt, glaube ich, ist es nicht so, dass das nun allein von uns entschieden werden kann als Bundestagsabgeordnete, sondern wie ich es dargestellt habe.
Unser nächstes Thema heißt Gesundes Deutschland, der nächste Themenkomplex, und da beklagen sich viele Hörer über das Gesundheitssystem. Sie sagen, mein Kassenbeitrag, der steigt immer wieder an, aber mittlerweile warte ich monatelang auf einen Facharzttermin. Auf dem Land gibt es kaum noch Hausärzte und in der Apotheke, je nachdem, was ich brauche, habe ich auch noch Zuzahlungen zu tätigen für meine Medikamente. Haben Sie da künftig einen Ausweg in der Gesundheitspolitik?
Wir sind im Augenblick im Gesundheitssystem eigentlich in einer vergleichsweise guten Lage, weil sehr, sehr viele Menschen Arbeit haben und deshalb auch viele Menschen in das System einzahlen. Aber der medizinische Fortschritt ist natürlich da. Und wir haben die benannten Probleme durchaus im ländlichen Raum, die Frage der Arztversorgung, ganz brennend. Da habe ich mit dem Gesundheitsminister viel drüber gesprochen und unser Ansatz ist, dass wir nicht nur nach dem Notendurchschnitt gucken, wenn Medizinstudenten zugelassen werden, denn heute sind das Numerus Clausus Fächer, das heißt beschränkter Zugang, allerbeste Abiturnoten. Wenn jemand aber 1,1 im Abiturnotendurchschnitt hat, bedeutet das noch lange nicht, dass er ein guter Landarzt wird oder sie. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass diejenigen, die explizit sagen, wir möchten später einmal auf dem Lande arbeiten als Ärzte, dass die vielleicht auch mit einem etwas schlechteren Durchschnitt dann einen Zugang zum Medizinstudium bekommen. Zweitens, es gibt sehr viele Medizinstudentinnen heute, die wollen nicht eine rund um die Uhr Praxis mit all den Verpflichtungen auch für die Geräte, die man anschaffen muss, haben. Also mehr ärztliche Versorgungszentren und eine engere Zusammenarbeit auch der stationären, also der Krankenhauslandschaft mit den ambulanten Möglichkeiten, gerade im ländlichen Raum, da können wir auch einiges tun. Dann haben wir die Frage der Zuzahlungen. Und da sind wir der Meinung, dass es besser ist, dass wir insgesamt einen Zusatzbeitrag haben, wo alle, die solidarisch versichert sind, beteiligt sind und nicht immer nur bei den Kranken die Zuzahlungen erhöht werden. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren die Zuzahlung nicht erhöht und sie sind ja auch gedeckelt. Wir haben ein Servicetelefon eingerichtet, eine Servicestelle, wo man sagen kann, ich kriege keinen Facharzttermin, und sichergestellt wird, dass man innerhalb von 4 Wochen einen solchen Termin nachgewiesen bekommt, notfalls dann auch im nächstgelegenen Krankenhaus. Dieses Telefon, was da auch zur Verfügung steht, wird noch nicht ausreichend genutzt. Trotzdem haben wir viel noch zu tun im Gesundheitssystem.
Gefährliche Keime im Gemüse, Insektengift in Hühnereiern, Dioxin im Bier. Wer in Deutschland Nachrichten hört, der hat immer wieder Meldungen auch über gefährliche Lebensmittel. Gibt es da ein Konzept, das künftig zu minimieren oder zu verhindern?
Ich will mal sagen, dass wir ja doch versuchen, sehr, sehr schnell zu reagieren. Wir hatten jetzt letztlich bei den Eiern das Problem, dass im Grunde aus dem Herkunftsland zu spät informiert wurde. Das kann natürlich dann keine Stelle in Deutschland wieder wettmachen. In Deutschland haben wir das System der Kooperation von den Ländern mit dem Bund sehr stark verbessert. Und wo überall wir sehen, dass vielleicht die Buchführung, die Verfolgbarkeit der Entstehung von Lebensmitteln noch besser geregelt werden muss, steuern wir dann auch nach. Also insgesamt versuchen wir schon, die bestmögliche Ernährungssicherheit für unsere Bevölkerung sicherzustellen. Aber wenn in anderen Ländern außerhalb Deutschlands dann Fehler passieren, ist das natürlich nicht ganz einfach. Da muss auch die europäische Zusammenarbeit noch verbessert werden. Darauf achtet unser Landwirtschaftsminister Christian Schmidt.
Lebensmittel sind ja auch immer eine Geldfrage und Hartz-IV-Empfänger haben realistischerweise nicht immer genug Geld für Bio-Lebensmittel. Unsere Hörer mit geringerem Einkommen fragen an dieser Stelle, haben wir einfach Pech gehabt?
Nein, das soll keiner haben. Ich glaube, dass erstens auch andere nicht Bio-Lebensmittel gesunde Lebensmittel sind. Das sollte man immer wieder auch sagen. Unsere Landwirtschaft findet insgesamt nach der sogenannten guten fachlichen Praxis statt. Das heißt, das sind gute Produkte. Ich weiß, dass sich Menschen einschränken müssen, gerade wenn es eine große Familie ist, man nur Hartz IV bekommt. Ich will jetzt auch keine Ratschläge zum selber Kochen geben, aber wir achten darauf, dass das Essen bezahlbar bleibt und gerade auch in Kindertagesstätten, Einrichtungen oder Ähnlichem gibt es dann ja auch Unterstützung. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die den Euro und den Cent dreimal umdrehen müssen.
Wir kommen zum Themenkomplex lebenswertes Deutschland und da empfinden viele Hörer Altersarmut als das eklatanteste Problem. Sowohl die Senioren von heute machen sich Sorgen als auch die Jüngeren. Wie hoch steigen die Beiträge? Reicht es am Ende zum Leben? Was ist da künftig Ihr Konzept?
Erstmal muss man sagen, dass erfreulicherweise der Prozentsatz der Betroffenen von Altersarmut, also bei denen die Rente alleine nicht ausreicht zum Leben, geringer ist als unter den Jüngeren, wo wir vor allen Dingen das Risiko bei den Alleinerziehenden haben, die Kinder erziehen. Und hier ist der Prozentsatz deutlich höher als bei den Älteren. Bei den Älteren haben wir als Sicherung ja die Grundsicherung eingeführt, damit diese verschämte Altersarmut nicht mehr da ist, damit kein Rückgriff auf die Kinder erfolgt, sondern dass Menschen dann ganz normal die Grundsicherung bekommen. Und das Wichtige ist, dass wir sowohl für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit jetzt nicht mehr das, was man dann bekommt, verrechnen mit der Grundsicherung, sondern man einen Teil selbst behalten kann, dass das der Fall ist bei der privaten oder auch betrieblichen Zusatzrente. Jahrelang war es so, dass es vollkommen egal war, ob ich mich angestrengt habe, noch privat vorzusorgen oder nicht. Immer ist es mir voll verrechnet worden und dann haben Menschen gesagt, warum sollte ich das tun? Auch für die Mütterrente wollen wir jetzt in den nächsten Jahren einen Teil nicht anrechenbar machen, sodass man also aus der Erziehung von Kindern oder aus der privaten Vorsorge oder aus der betrieblichen Vorsorge durchaus noch etwas dazu bekommen kann. Und die größte Altersarmutsgefahr besteht bei Erwerbsunfähigkeitsrente. Und hier haben wir zweimal die Situation verbessert, also die Abschläge reduziert und werden das auch in der neuen Legislaturperiode, wenn es nach der Union geht, noch einmal tun.
Viele Hörer fragen, warum bekommen die Menschen, die zu uns kommen, genauso hohe Sozialleistungen wie Deutsche, obwohl sie noch nicht eingezahlt haben ins Sozialsystem? Und verkraftet unser Sozialsystem das auf Dauer?
Naja, das ist ein Thema, was viele Menschen in der Tat beschäftigt. Wir sind hier gebunden an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat unseren Artikel 1 des Grundgesetzes genommen, gesagt, die Würde jedes Menschen ist unantastbar und daraus ergibt sich, dass es so etwas gibt wie ein Minimum der Existenz. Wir achten bei Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, darauf, dass ein Teil der Dinge als Sachleistung gegeben wird. Wir haben bei den ankommenden Flüchtlingen und Migranten oft auch Gemeinschaftsunterbringungen, damit also hier klar ist, dass das nicht die gleiche Lebensqualität ist, bevor nicht anerkannt ist, dass es einen Aufenthaltsstatus gibt. Und die Antwort kann angesichts dieser Rechtslage, die uns durch das Bundesverfassungsgericht vorgegeben ist, nur heißen, alles daran setzen, die Menschen, die zu uns kommen, so schnell wie möglich in Arbeit zu bringen, damit auch sie einzahlen in die sozialen Sicherungssysteme.
Google, Facebook, Amazon, warum zahlen die Internetkonzerne bei uns so lächerlich wenig Steuern im Vergleich zu den Einnahmen? Das ist doch ungerecht, finden viele unserer Hörer. Dieses Geld könnte man doch gut gebrauchen für die Bildung beispielsweise. Wie können Sie das künftig ändern?
Es wird in zwei Richtungen daran gearbeitet. Einmal wird Steuertransparenz hergestellt, also der sogenannte automatische Informationsaustausch. Das heißt, jeder muss deutlich machen, wo er überhaupt auf der Welt Steuern zahlt, damit wir nicht mehr Situationen haben, dass auf irgendwelchen Niedrigsteuergebieten was gezahlt wird oder gar nichts gezahlt wird. Zweitens haben wir das Thema Internetfirmen. Hier arbeiten gerade die europäischen Finanzminister daran, eine spezielle Steuer für solche Unternehmen zu schaffen. Und die Fortschritte von Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, die sich da sehr drum gekümmert haben, sind eigentlich sehr hoffnungsvoll, sodass ich davon ausgehe, dass wir in Europa in den nächsten Jahren hier eine neue Art der Besteuerung bekommen. Denn normalerweise knüpft bei Unternehmen die Steuer an der Betriebsstätte Und eine Betriebsstätte für ein Internetunternehmen zu definieren, ist gar nicht so einfach. Und deshalb arbeiten die Finanzminister hier an einer speziellen Besteuerung.
Wir kommen zum Themenkomplex mobiles Deutschland und da geht es zunächst einmal um Wohnraum. Leere Dörfer, überfüllte Städte, auf dem Dorf stehen immer mehr Häuser leer. In den Städten werden die Mieten allmählich unbezahlbar für viele. Trotzdem wollen viele nicht aufs Land ziehen wegen der fehlenden Infrastruktur, auch Ärzte, Bus, Bahn, vom Highspeed-Internet mal ganz zu schweigen vielerorts. Was können Sie künftig tun gegen dieses Dilemma?
Ja, wir haben zum ersten Mal in unserem Regierungsprogramm so klar unterschieden zwischen den ländlichen Räumen, die genau andere Probleme haben als zwischen den Ballungszentren. In den Ballungszentren müssen wir dafür Sorge tragen, dass mehr Wohnungen gebaut werden können. Was wollen wir dafür tun? A, wollen wir nicht die Vorschriften fürs Bauen immer weiter in die Höhe schrauben, weil dadurch das Bauen immer teurer wird und die Mieten dann nicht mehr bezahlbar sind für die Menschen. Zweitens wollen wir eine steuerliche Förderung geben für Investoren, die bezahlbaren Wohnraum unterstützen. Drittens wollen wir den Erwerb von Land um die Städte herum erleichtern, indem wir den Landwirten, denen meistens dieses Land gehört, steuerliche Vergünstigungen geben, wenn sie zum Zwecke des Wohnungsbaus dieses Land zur Verfügung stellen. Und viertens wollen wir auch die Schaffung von Eigentumswohnraum unterstützen. Das gilt für Stadt und Land, indem wir ein Baukindergeld zahlen und auch den Erwerb von Land beim ersten Hausbau durch eine Senkung der Grunderwerbssteuer unterstützen. Wenn wir in die ländlichen Räume gehen, dann haben wir das Problem Ausbau des Internets. Hier unterstützen wir mit 4 Milliarden Euro diesen Ausbau jetzt in der Fläche, sodass sich da in den Augenblick eine ganze Menge tut. Wir sanieren Schulen und modernisieren Schulen von Seiten des Bundes, obwohl das nicht unsere Aufgabe ist, für finanzschwache Kommunen, ganz wichtig. Und wir werden eine große Gruppe einsetzen, Zukunft der ländlichen Räume, weil genau die Themen da sind. Wie viele Schulen haben wir da noch? Wie ist der öffentliche Personennahverkehr? Wie kann man das auch besser mit den Ballungszentren verbinden und so die Ängste auch der Menschen in den ländlichen Räumen nehmen?
Zur deutschen Autoindustrie. Die Autobauer haben Vertrauen verspielt weltweit, viele Millionen Kunden betrogen. In den USA werden die Käufer von Schummeldieseln entschädigt. Und warum, fragen viele Hörer, sind in Deutschland keine Sammelklagen zugelassen gegen VW und Co., damit auch die deutschen Verbraucher angemessen entschädigt werden können?
Man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Das deutsche Haftungs- und Gewährleistungsrecht, das ist grundsätzlich unterschiedlich von dem amerikanischen. Wir haben eine ganz andere Genehmigungspraxis und der Staat hat hier eine höhere Verantwortung als in den Vereinigten Staaten. Deshalb steht der Staat auch dafür ein, dass die Hersteller die Produkte abliefern, die sie versprechen. Wenn sie das nicht getan haben, müssen jetzt zum Beispiel Nachrüstungen, Softwareanpassungen zum Beispiel von den Herstellern selbst getragen werden. Die andere Frage ist, wenn trotzdem viele Verbraucher klagen, das haben wir schon im Kapitalmarkt geregelt, als man damals zum Beispiel bei der Telekom-Aktie so viel Verluste hatte Anfang des Jahrtausends. Dann ist das Instrument der Musterklage recht interessant. Dieses haben wir in dieser Legislaturperiode kein Einvernehmen mit dem Justizminister bekommen, weil es Sachunterschiede gab, aber keine Unterschiede über das Grundinstrument, sodass ich denke, dass wir sehr schnell jetzt nach der Bundestagswahl ein solches Musterklageverfahren einführen werden. Aber nochmal, das führt dann nicht automatisch dazu, dass es die gleichen Entschädigungen gibt wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das hat mit unserem Haftungs- und Gewährleistungsrecht zu tun.
Von dem Ziel, bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen, sind wir ja noch meilenweit entfernt. Die Hörer fragen, kann die Politik noch mehr Anreize setzen, um dem Autofahrer den Umstieg schmackhafter zu machen?
Das kann sie und angesichts der Überschreitung von NOx-Emissionen in vielen Großstädten wird die Politik das auch insbesondere in den Ballungsgebieten nochmal tun. Wir können das erstens tun, indem wir eine Kaufprämie für Elektroautos haben, die kombiniert mit Unterstützung auch der Hersteller geleistet wird. Dennoch haben viele die Sorge, ich finde keine Ladestation, wenn ich mit dem E-Auto unterwegs bin. Deshalb beschleunigter Ausbau der Elektro-Ladestationen. Wir haben hierzu schon eine Vereinheitlichung jetzt gemacht. Es wird an allen Raststätten auf den Autobahnen solche Ladestationen geben, aber in den Innenstädten muss noch mehr gemacht werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Parkhausneubauten und Parkhausbesitzer verpflichtet, Elektrolademöglichkeiten zu geben und auch die Arbeitgeber anreizt, solche Lademöglichkeiten zu unterstützen, sodass wir hier noch eine ganze Reihe von Dingen tun können und auch tun werden, um die Dinge voranzubringen.
Last but not least bei diesem Themenkomplex, das zukunftsfähige Deutschland. Marode Straßen und Brücken, schlecht ausgerüstete Soldaten, Lehrermangel. Muss der Staat nicht aufhören, für den Schuldenabbau zu sparen, sondern in die Zukunft Deutschlands zu investieren, fragen die Hörer. Wo wollen Sie da künftig ansetzen?
Also ich glaube, dass es gut war, dass wir in den letzten 4 Jahren keine neuen Schulden gemacht haben. Schulden abbauen tun wir kaum. Martin Schulz erklärt öfter, dass Herr Schäuble noch auf einem großen Menge Geld sitzt. Das ist leider nicht wahr. Ich würde mich freuen, wenn das so wäre, sondern das sind Rücklagen, die wir brauchen. Aber insgesamt ist eine ausgeglichene Haushaltspolitik, keine neuen Schulden, gut für die Enkel und Kinder von uns, die dann auch Spielräume haben. Aber wir haben viel zu tun noch. Ich sagte ja, der Bund wird die Länder unterstützen bei dem Ausbau und Modernisierung von Schulen, bei dem Anschluss ans Internet und auch bei der Weiterbildung der Lehrer, bei dem Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen. Und wir werden auch insgesamt die Kommunen weiter unterstützen, weil hier natürlich sehr, sehr viele Investitionen anfallen. Wir haben die Ausgaben für die Polizei erhöht, das machen Bund und Länder. Wir haben die Ausgaben für die Bundeswehr erhöht, damit auch die Soldaten besser ausgerüstet sind. Und wir haben 40% mehr Investitionen im Verkehrsbereich in diesen letzten Jahren gemacht und das muss auch fortgesetzt werden. Also zum Teil kommen wir heute gar nicht hinterher, weil die Planungsverfahren so lange dausDas Geld zum Beispiel zum Kita-Ausbau ist gar nicht in der Zeit ausgegeben worden, in der es hätte ausgegeben worden sein sollen. Aber Investitionen sind ganz oben auf der Tagesordnung.
Machen wir unsere Kinder noch richtig fit für die Zukunft? Brauchen wir angesichts der neuen digitalen Herausforderungen nicht ein neues Schulsystem und vor allen Dingen mal ein einheitliches Bildungssystem in ganz Deutschland?
Wir brauchen ein gutes Schulsystem, wir brauchen mehr Digitalunterricht. Programmieren wird in der Zukunft zu den Grundfähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen gehören. Und wir brauchen noch mehr Kooperation der Länder. Wir haben inzwischen einen Aufgabenpool, aus dem sich Abituraufgaben rekrutieren. Wir haben für jeden Schulabschluss ein klar definiertes Niveau. Was für Eltern noch mühselig ist, ist, dass im einen Land Physikunterricht oder Sprachunterricht in der einen Klasse beginnt, im anderen Land in der anderen Klasse. Hier muss noch mehr angeglichen werden. Aber Schulpolitik wird auch in Zukunft Länderverantwortung bleiben.
Welche Zukunftsprojekte bietet mir die CDU, bietet mir Ihre Partei, die die anderen Parteien nicht haben?
Ja, wir bieten Ihnen eine solide Finanzpolitik. Wir bieten Ihnen sehr viel Konzentration auf Forschungs- und Entwicklungspolitik. Das machen andere auch, aber wir setzen da einen stärkeren Schwerpunkt. Bürokratieabbau ist von uns eine Spezialität, wo wir versuchen, Planungsverfahren zu beschleunigen. Und ansonsten klarer Schwerpunkt auf Zukunft, Familienpolitik, Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen und Arbeitsmarkt, 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 also mehr Menschen in Arbeit bringen, weil das der Ausgangspunkt für Wohlstand und für soziale Sicherheit ist.
Herzlichen Dank, Angela Merkel, Bundeskanzlerin und CDU-Chefin und die Kandidatin der Union. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld.
Bitteschön.
Das Interview von Anja Stein zum Radio Potsdam Kandidatencheck zur Bundestagswahl 2017 mit der amtierenden Bundeskanzlerin und Chefin der CDU, Dr. Angela Merkel. Alles zum Nachhören natürlich nochmal bei uns im Netz auf radio-potsdam.de. Kommen wir schnell rüber zum Job des Tages.